Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi und Ari. Heute haben wir einen tollen Gast für euch. Zum ersten Mal keine Winzerin und kein Winzer, sondern jemand, der Wein verkauft. Der Mann heißt Holger Schwarz, hat viel erlebt und ist eine Ikone im Naturwein-Business. Er erklärt euch, was ein Naturwein ist, obwohl, eigentlich erkläre ich euch das. Aber Holger sagt, dass meine Erklärung ziemlich auf dem Punkt ist. Auch sonst hat die Folge es in sich. Wir trinken seltsames Zeugs wie alkoholfreien Wein, Brottrunk und reden über Kegelbahnen. Wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf Insta, Terroir und Adiletten. Lasst uns einen Kommentar da, stellt eure Fragen, damit wir sie live im Podcast beantworten können. Terroir und Adiletten wird produziert von Pleasure. Geht auf thisispleasure.com, da findet ihr Interviews und News rund um Fressen, Saufen und Genuss. Und abonniert natürlich auch Terroir und Adiletten, damit ihr uns auch nächsten Donnerstag nicht verpasst.
Auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass ihr zuhört und vielen Dank für euer tolles Feedback auf die letzten Folgen. Es ist so cool zu sehen, dass so viele Leute von euch jede Woche dabei sind und dass ihr immer mehr werdet. Schickt uns eure Fragen, lasst uns euer Kommentar und empfehlt uns gerne weiter.
Apropos Empfehlung, Dicker. Hier noch eine Empfehlung von mir. Der Typ neben mir ist wieder nominiert zu einer Auszeichnung, nämlich dem Sommelier des Jahres im Rolling Pin. Boom, Alter. Vor einem halben Jahr, naja, okay, vielleicht ein bisschen länger, vor einem halben Jahr wusste ich schon, was ein Sommelier ist. Aber was genau ein Sommelier ist, wusste ich nicht. Und jetzt sitze ich vielleicht neben dem Sommelier des Jahres, Alter. Erzähl mal, was hat es so mit sich, so eine Auszeichnung? Nein. Hast du das schon mal gewonnen?
Tatsächlich habe ich das schon mal gewonnen, ja. Ich glaube, das war 2013 oder 2014, wurde ich Sommelier des Jahres in Deutschland. Da habe ich mich durchgesetzt gegen zwei andere Finalisten. Da wurde das aber noch anders gewählt. Jetzt gibt es von Haus aus 50 Top-Sommeliers, die alle schon genannt werden und wurden. Auch Johannes Schellhorn, mein geschätzter Geschäftspartner, Schelli, ist dabei. Das heißt, wir sind das einzige Restaurant oder die einzige Bar der Welt, wo zwei Sommeliers... In dem es zwei Sommeliers gibt, die beide unter den Top 50 sind jetzt. Und ja, einer kann es werden und das ist dann am Ende des Tages eine Publikumsabstimmung. Also die 50 kommen zusammen, das ist so eine Abstimmung von Leuten, die das Magazin abonniert haben, beziehungsweise Gastronomen in ganz Deutschland. Die werden gefragt, hey, wer ist ein geiler Sommelier oder ein guter Sommelier? Dann kommen 50 zusammen und diese 50, da gibt es dann nochmal eine Nominierung, die startet jetzt und geht bis zum 12. September.
Und also da gibt es einen Link, da geht man dann auf rollingpin.com oder sowas? Oder
genau, rollingpin.com und dann gibt es das Voting der 50
und Shelley.
Geilsten Sommeliers Deutschlands, genau, und dann kann man für mich und für Shelley ein Häkchen machen.
Naja, dann ist ja wohl klar, wer Sommelier des Jahres wird. Das bin dann ich.
Harry for President.
Nee, aber geil. Da hauen wir mal rein, wa?
Ja, würde ich auch sagen. Braucht man Preise? Hast du schon mal Preise gewonnen? Gibt es Hip-Hop-Preise?
Ja. Beste Vater des Jahres.
Vater des Jahres?
Na klar. Dreimal immer. Jedes Jahr.
Geil.
Ja. Das beste Auszeichnung.
Ja, läuft doch, oder?
Voll. Auf jeden Fall. Nee, aber sonst schon mal eine Auszeichnung bekommen. Nee. Ich glaube, man ist mir auch nicht so...
Ich weiß auch gar nicht, ob Auszeichnungen so wichtig sind. Man fühlt sich zwar immer geschmeichelt und geehrt, wenn man da nominiert ist oder wenn man sie gewinnt, aber am Ende des Tages geht es doch darum, die Leute zu unterhalten. Und wir wollen jetzt auch unterhalten, und zwar mit einem alten Freund von mir, einem sogenannten Trüffelschwein in der Weinszene, weil er uns Sommeliers immer erklärt, das sind die eigentlichen Stars. Denn das sind Typen, die erklären uns Sommeliers, hey, was sollen wir jetzt auf die Karte nehmen und was ist der neue geile Scheiß und wo kommt was her? Und der junge Mann hat einen wunderbaren Weinladen in Charlottenburg. Mhm. Holger Schwarz, einer der ganz großen Naturwein-Heinis hier in Deutschland. Und mit dem unterhalten wir uns heute ein bisschen. Darauf freue ich mich schon sehr, weil ich den sehr gern mag und lang kenne.
Dann lass loslegen.
Yeah. Willkommen, Holger.
Na dann, Holger, herzlich willkommen hier. bei Terroir und Adiletten. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und bin ganz gespannt auf eure Fragen.
Ja? Hm? Was ist das, was wir hier trinken?
Also, ich bin ja Weinhändler und mache das schon sehr lange. Und deswegen ist es jetzt mal Zeit und immer mal wieder für Alkoholfreies. Was wir hier trinken, ist ein alkoholfreie Alternative zu Sekt und Wein. Der heißt Passing Clouds. Kommt von Murray, so heißt der Erzeuger. Und sein Produktlinie heißt Muri. Das ist alles entstanden im Umfeld des Kopenhagener Spitzenrestaurants Noma. Die Leute haben dort früher gearbeitet. Und irgendwann hatten sie wahrscheinlich auch die Schnauze voll von zu viel Alkohol. Da gibt es auch noch Imperial Spirits, die machen also richtig scharfe Spiritosen in Spitzenqualität um die 40. Und irgendwann war dann die Zeit reif für Alkoholfreies. Und so fühle ich das auch. Ja, ich habe mich so lange mit Wein und Alkohol beschäftigt. Das hinterlässt natürlich Spuren und irgendwann ist dann Zeit, mal das Segel in die andere Richtung zu setzen.
Finde ich voll gut.
Ja.
Also finde ich wirklich sehr gut, weil ich als DJ, also hauptsächlich DJ, ich und meine Kumpels hier, also DJ-Kollegen, wir nennen es auch gerne das bezahltes Saufen, und hinterlässt auch Spuren und habe im Zuge dessen dann zum Beispiel so eine Challenge gemacht im November, wo wir dann hauptsächlich auf Alkohol denn oder dann halt andere Sachen
nicht
verzichten.
Der leichteste Monat.
Nee, aber es gerade deswegen so. Also es ist ja dann meistens genau nach, wie heißt es, Wiesen und sowas. Also das ganze Fiasko ist ja im Sommer. Mhm. Und dann ist der November eigentlich schon wieder passend, weil im Dezember geht es ja dann eigentlich wieder los. So, ja. Aber man kann ja den Sober Oktober noch versuchen. Das war dann ganz gut, wo Wiesn jetzt ausgefallen ist. Da habe ich dann zum Beispiel das gemacht. Deswegen finde ich es sehr gut, weil ich habe nämlich Willi auch schon öfters gefragt, gibt es keinen alkoholfreien Wein? Und hat er immer gleich so, bäh! Deswegen würde ich gerne mal die nächste Frage eigentlich an dich stellen. Wie schmeckt dir das?
Ja, ich finde das gut so. Also schmeckt wirklich gut.
Es schmeckt irgendwie gut, oder? Ich finde, das ist sehr scharf irgendwie.
Es schmeckt fast wie ein Weiße, also eher mehr wie Wein, fast so wie Berliner Weiße oder so in so Richtung geht das. So. Ich wollte nur zu dir sagen, so im DJing nimmst du wahrscheinlich so alkoholfreie Weine und schüttest Wodka rein, nicht? Das sagst du.
Nee.
Kommt das aus Dänemark?
Holger? Das kommt aus Kopenhagen. Passing Clouds ist ein Club, in dem Murray, der Erzeuger, früher öfters hingegangen ist und bestimmt auch das ein oder andere Mal abgestürzt. Also ich denke, er hat auch da seine ganz eigenen Gründe und Geschichte, warum er jetzt so sowas produziert. Nicht ganz alkoholfrei, 0,4. Das ist so, was auch alkoholfreies Bier hat oder auch ein Kefir haben kann oder verschiedene Säfte. Ne? Die haben auch so ein bisschen, können ein bisschen Alkohol haben. Insofern ist das, denke ich, ein super Aperitif, erfrischend. Aromen, Willi, was würdest du sagen? Was schmeckst du daraus?
Ich habe tatsächlich unglaublich viel Litchi. Ich habe so ein bisschen Heu, also so ein bisschen getrocknetes Gras, Zitrone, Pfirsich. Also es ist schon so ein bisschen exotisch.
Ja, sehr exotisch. Sehr fruchtig.
Aber macht Bock. Es ist ja auch, wir nehmen heute am Vormittag auf und weil ich ja immer sage, vor 11:30 am Vormittag trinke ich keinen Alkohol, passt das jetzt genau. Wir haben noch 5 Minuten bis 11:30, also hopp, hopp, austrinken, dann kommt hoffentlich der erste Wein gleich.
Genau, ich denke aber genau am Anfang, da sehe ich den auch. Ja? Also du weißt, wenn du abends so ein langes Menü hast, kommt einiges zusammen. Und wenn du dann schon anfängst mit 2 Gin Tonic oder 3 Glas Champagner, hast du an der Vorspeise schon einen sitzen. Ja. Ja? Ich kenne das. Ich war mal im El Bulli, ein ganz tolles Restaurant, hat mittlerweile geschlossen.
Habe ich nie gehört.
Ja, genau. An der Costa Brava, also richtig High-End, galt eigentlich immer als das weltbeste Restaurant. Wir waren da wahnsinnig aufgeregt und haben uns erstmal vorher richtig schön 2 spanische Gin Tonics gegönnt. Ja? Die sind halb Gin, halb Tonic. Ja? Und wir kamen da schon hoch und hatten da um 20 Uhr schon wirklich Schlagseite, weißt du? Und das hat mich dann ein bisschen geärgert. Das waren dann so 35 Gänge, die es da gab.
Oh Gott.
Und da gab es natürlich auch Wein und so. Ende des Abends waren wir halt richtig angetrunken, zumindest. Ja? Gerade am Anfang denke ich, macht es Sinn, um den Gesamtlevel ein bisschen runterzuschrauben. Und ja, es gibt jetzt einige Produkte in der Richtung. Arma Brewery aus Spanien ist ähnlich. Der hier ist zum Beispiel mit weißer Johannisbeere, ein bisschen Quitte und alles auf Kombucha-Basis. Ein paar Kräuter sind noch drin. Es gefällt mir auch deswegen, ist eigentlich eine Champagnerflasche. Macht also, denke ich, auch in der Gastronomie was her. Und diese Trübung erinnert uns auch an Naturwein, was ja, ja mein Hauptgebiet ist. Insofern, wir haben relativ lang gesucht, bis wir ein richtig feines Getränk hatten. Das Problem ist bei allem, was aus Trauben hergestellt ist, diese Traubensekko-Geschichte oder Prisekko-Geschichte, die haben zu viel Süße. Ja, du hast dann immer so eine Art süßen Traubenscholle. Das kann es nicht sein. Und hier ist der Aromenfächer doch deutlich weiter aufgespannt. Weißt du, du hast viel mehr unterschiedliche Aromen. Du kannst dich damit beschäftigen. So eine leichte Schärfe, fast ein bisschen Ingwer. Ja. Also wie gesagt, wir haben lange gesucht. Damit sind wir sehr zufrieden und hat auch ziemlich Erfolg schon.
Unglaublich schön. Der Aromenfächer ist aufgespannt. Wie beim V, gell? Weggehen wie im V, heimkommen wie eine Sau. Das ist immer so das Thema.
Naja, ich bin ja ehemaliger Sommelier, insofern kenne ich eure Sprache.
Ehemaliger Sommelier, da haken wir jetzt ein eigentlich.
Aber bleibt man nicht immer Sommelier? Also,
naja, ich mache es jetzt nicht mehr. Ab und zu habe ich noch Bock, mal abends im Restaurant zu arbeiten, richtig. Ne? Aber es wird weniger und ich habe das 10 Jahre lang gemacht. Also dieses Schiff bin ich gefahren. Ja?
Also ich kenne jemanden, der einen Sommelier sucht.
Echt?
Ein gutes Restaurant.
Na, überlege ich mir nochmal.
Okay.
Curry 36, oder was?
Ich habe gesagt, ein gutes Restaurant.
Ah, sorry. Entschuldigung. Ja, Holger, erzähl mal, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Was machst du? Was treibt dich an?
Also ich gehöre schon, also ich bin jetzt schon 26 Jahre in Berlin, gebürtig, deswegen nenne ich mich Berliner. Gebürtig bin ich aus der Pfalz, aus Landau und da auch in einer Weinbaufamilie väterlichenseits aufgewachsen. Also Landau ist so das Zentrum des Südpfälzer Weinbaus mit ja, riesigen Mengen an Wein. Jedes zweite Haus ist ein Winzer auf den Dörfern. Und ja, dann kam erst Normalschule, sitzen bleiben, Internat. Und da kamen dann auch schon die ersten Erfahrungen, aber dann eher mit Alkohol, Lambrusco und Wermut. Das war da unten im Supermarkt das, was es gab. Und da war ich so 14, 15.
Hast du es gemischt getrunken, Lambrusco und Wermut?
Na, oder? Meinen ersten schweren Rausch hatte ich von einem Wermut, aber jetzt keine ordentliche Marke, sondern so eine Discounter-Marke. Und das tat richtig weh.
Harry Wein, das Wörterbuch. Lambrusco. Lambrusco kennt jeder. Süßer, billiger, Kopfschmerzsprudel. Das Image stimmt meistens. Es gibt jedoch auch gute und erfrischende Versionen des italienischen Schaumweins. Lambrusco wird in der Emilia-Romagna oder der Lombardei produziert. Es gibt dabei 20 verschiedene Lambrusco-Rebsorten. Die Bezeichnung Secco steht für trocken ausgebauten Lambrusco. Über Semi-Secco bis Amabile und Deutsche wird es dann süßer und meistens nicht besser. Ein gut gemachter Lambrusco ist jedoch ein toller Durstlöcher mit wenig Alkohol. Eine Art roter Kabi mit Blubber.
So eine Flasche auf dem Spielplatz, ja. Das, ja, naja, also Internat ist nicht ohne, ne? Also da kommst du eigentlich früh mit unterschiedlichsten Drogen und eben auch mit Alkohol in Berührung. Schule habe ich abgebrochen und dann nach der 10. Lehre Steigenberger, Mannheim, Mitte der 80er Jahre. Also wirklich schon Mannheim, Steigenberger, genau. War damals ein richtig guter Betrieb, ist immer noch bekannt, Steigenberger, aber hat sich verändert. 3 Jahre Lehre als Kellner oder damals Restaurantfachmann. Und da kam ich dann schon mit Wein in Berührung, habe so verschiedene Juniorenwettbewerbe mitgemacht, teilweise auch gewonnen, hatte da eigentlich.
Was sind das? Was kann ich mir da vorstellen unter so einem Wettbewerb?
Wettbewerb Deutscher Wein war vom Deutschen Weininstitut. Da waren irgendwie 40, 50 Leute aus Deutschland. Man hat sich getroffen in einem Hotel irgendwo in Deutschland. Und dann musste man, Willi kennt diese Wettbewerbe. Weine erraten, blinkt. Ah, okay. Dann so trockenes Wissen, wie viel Hektar hat Rheingrau und wie viele Anbaugebiete gibt es, was ist die meist angebaute Rebsorten. Genau, und dann Späße wie Flaschen, Dekantieren von der Jury, Einschenken von Champagner, lauter so Sachen. Jedenfalls okay. hatte ich da sogar mal gewonnen und der Ehrgeiz war geweckt. Und da stand eigentlich schon relativ früh fest, dass Wein so ein Zentrum meines Berufes, wo auch immer mich dahin führt, werden könnte. Ja, und dann habe ich die Lehre beendet, bin dann erstmal, habe die Fachhochschulreife habe das in einem Jahr nachgeholt, weil ich eventuell studieren wollte in Geisenheim. Gab es schon, aber zu der Zeit war es sehr ungewöhnlich, dass jemand ohne Weinberge, mein Vater hatte zu der Zeit keine Weinberge mehr, meine Onkel schon, aber nicht der Vater. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Das war unüblich Ende der 80er. Heute gibt es Berliner, Potsdamer, die in Geisenheim ganz ohne Reben und ohne Bezug Weinbau studieren. Dann habe ich Bundeswehr anderthalb Jahre, war damals noch Pflicht. Da war ich noch Ordonnanzheim in Holland und in Köln. Dann bin ich nach England in Zilton. Ja, da habe ich im Sommelier Windows on the World gearbeitet. Das war Dinner and Dance, das heißt zwei Bands abends hintereinander. Ja.
Das ist wie ein Kumpelnest 3000.
Erstmal gesitteter, am späteren Abend ist es dann ähnlich, genau. Und es ging jeden Morgen bis 5, 6 Uhr. Also ich bin immer dann mit dem Nachtbus irgendwie gegen Morgengrauen zurückgekommen und bin da dann in den Oddbins Weinhandel gewechselt. Danach gab es die erste Hotelfachschule für Sommeliers, habe ich in Heidelberg gemacht ein Jahr, also wirklich immer straight Richtung Wein. Argentinien war ich ein Weingut Norton damals oder immer noch im österreichischen Besitz, Swarovski, und bin da ein bisschen rumgegondelt und dann habe ich mich nochmal mit der damaligen Freundin in Oldenburg mit einem Gasthof mit Doppelkegelbahn selbstständig gemacht und Grünkohl und Schützenfest und der ganze Kram. Konnte nicht gut gehen, hatte also mit Wein da wenig Anhänger und bin dann Ende 1995, habe ich mich vorgestellt durch eine Freundin, die ich hier hatte, Mensch Holger, da ist eine Stelle frei in so einem Weinladen, der ist ganz nett, guckst du mal vorbei und da bin ich hängen geblieben. Habe da 96 angefangen als Angestellter und 2006 den Betrieb Vinikultur am Savignyplatz übernommen und dann nach und nach als einer der ersten Richtung Naturwein ausgebaut. Krass. Früher war das noch mit Salamitheke, belegte Brötchen, Platte für 80 Leute, Wein vom Fass. Es war so ein bisschen französelnd und Franzosen verliebt und ein bisschen italienisch. Ich habe das dann zu einem professionellen Weinhandel, denke ich, weiterentwickeln können.
Voll stark.
Mal professionell, jetzt runter.
Ja, richtiger Wein.
Ich würde noch mal gerne einhaken bei dem Wirtshaus mit Kegelbahn.
Das ja, war so klar.
Ja.
Von all dem,
also bei uns in Österreich ist es total traditionell, eigentlich alte Wirtshäuser mit Kegelbahn. Und ich finde, es gibt heute zu wenig davon. Gibt es in Berliner Wirtshaus mit Kegelbahn?
Ja, am Lausitzer Platz.
Tatsächlich.
Ja.
Naja, Wirtshaus sind doch eher Kneipen, ne? Kneipen,
ja, aber trotzdem gibt es ja auch immer noch.
Die gibt es immer noch, aber nebenab, ne? Heute ist Bowling angesagt und so weiter, ne? Mit Musik. Ich mochte das auch. Ich habe nichts gegen die Kegelbahn, aber ich hatte was dagegen, dass ich die ganze Zeit nur Toast Hawaii, Bier vom Fass, Schluck, das ist also ein kleiner Korn.
Tatsächlich heute da eingeladen worden zu dieser Kegelbahn.
Weißt du, irgendwo hatte ich ja dieses Weininteresse und wollte das auch als junger Mensch ausleben. Und das ist einfach Grünkohlgegend, ja. Grünkohl, Schützenfest, saufen, blutige Nasen. Ja, natürlich. Ich meine, Sprit, also Spiritosenkorn, die haben eine andere Wirkung als Wein. Da wirst du irgendwann aggressiv, ne? Die sind erst ruhig, schön, Oldenburger Land, schön ruhig und auf einmal explodieren die und es geht sofort auf die 12. Also, ich habe mir das angeguckt und es war eigentlich immer so, dass ich dann Blut hatte im Gasthof an der Glasscheibe abends. Also gesagt, okay, irgendwann eines Morgens aufgewacht, nein.
Wie kam die Verbindung nach Berlin?
Meine Geschwister haben schon in Berlin gewohnt. Ah. Ich war auf einem kleinen 400-Seelendorf als Gasthofbetreiber. Und deswegen wollte ich in die große Stadt und gesagt, wenn du Wein verkaufen willst, dann natürlich nicht in der Pfalz, wo er wächst, sondern dort, wo interessierte junge Leute sind. Und ich wollte in die Großstadt, also 400 Leute, 3,5 Millionen. Das war interessant und meine Geschwister waren vorher schon hier. Die wohnen alle in Berlin, also Schwester, Bruder.
Geil. Aber wenn du denn diese ganzen Storys mit Argentinien und das alles und das, ich sag jetzt mal, Wein so und dann aber in eine Wein, ich sag jetzt mal Weinothek, wo sie dann, was du meinst, so Käseplatten auch verkauft haben und so, und das eigentlich eher so ein, wie so ein Rogatski ist oder sowas oder Fleischerei Domke, wo dann nebenbei auch noch Wein verkauft ist, war das denn überhaupt für dich interessant oder war es denn die Verbindung mit Geschwister, Großstadt und eventuell kann ich ja irgendwas aufbauen?
Das hatte ich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Es war hauptsächlich Wein. Das gehörte früher zu einem Weingeschäft dazu, so ein bisschen was anzubieten. Aber es war schon ein Weinladen. Der hatte, als ich kam, ein relativ, so wie es in Berlin Mitte der 90er Jahre noch war, altmodisches Sortiment mit Beaujolais Primeur, Chablis, Pinot Grigio. Das waren so die drei Läufer. Ne? Habe ich mich damals schon mit meinem Wissen aus London gewundert, das ist hier ganz schön altmodisch. Ne? Aber ich habe das Pferd erstmal mitgeritten und irgendwann konnte ich es ja dann auch übernehmen, habe gemerkt, dass der Vorgänger durchaus bereit war, das an mich abzugeben und dann war die große Frage 2006, shit, was machst du, was ist dein Kern, warum sollen die Leute zu dir kommen? Und da war halt die Frage, okay, deutsche Weine waren zu dem Zeitpunkt schon gut verteilt. Ja, es gab schon hier ein paar Platzhirsche, die bekannten Namen gespielt haben. Und der Wein, den wir später auch probieren, El Spasotz, war der erste, ein Chenin Blanc aus Spanien, gesagt, scheiße, das schmeckt irgendwie richtig. Ich verstehe es nicht, aber ich bin fasziniert. Ja, also es war nicht Liebe auf den ersten Blick, kein sexy Body, keine Schönheit, sondern Raubein. Ein Wein, der irgendwie mir Energie gebracht hat, der mir aufgezeigt hat, wo meine Grenzen waren. Und deswegen bin ich dran geblieben.
Woher hast du das Wissen gehabt? Ich meine, man kann jetzt mit ganz ruhig mal sagen, du bist, nicht warst, du bist der Pionier des Naturweins, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Ja, du warst immer so ein kleines, wie soll ich sagen, Trüffelschwein. Du bringst heute noch Sachen am Markt oder zeigst uns Sommeliers immer noch so, was State of the Art ist in dem Business. Und das ist sehr bewundernswert. Aber wie bist du damals dazu gekommen? Also wie kamst du im Jahre Schnee zu El Spasotz? Durch Reisen oder durch London oder wie?
Naja, ich hatte ja immer schon mit Wein zu tun, hatte auch gemerkt, so um die Jahrtausendwende, deutsche Weine werden immer besser, aber auch immer gleicher. Es gab so ein Agreement, wie so ein großes Gewächs zum Beispiel schmecken soll. Und da war irgendwie die Zeit schon zu spät, um da noch aufzusteigen. Sagen, okay, ich wusste das auch. Also mein Wissen um diese Weine und auch um andere Klassiker war irgendwie schon gesättigt. Ich hatte irgendwann dann auch in London, auch mit Neue Welt, Australien, Kalifornien, wusste ich, aber das kann es ja nicht sein für so einen kleinen, unabhängigen Weinhandel, das zum Zentrum zu nehmen, was andere, größere schon machen. Ausschlaggebend war diese Probe dieses Weines, der war trüb, der war dunkel, der war oxidiert und jede zweite Flasche, die über den Laden später ging, kam zurück, der Wein ist futsch, oxidiert, kannst du behalten. Ich beschwere mich. So, aber ich habe gemerkt, da ist eine Energie, ein Reiz, eine Reibung, ich kann es nicht anders sagen, es hat mich einfach fasziniert. Das ist weniger im Verstand als im Bauchgefühl, wo du merkst, wie eine Person, die du nicht gleich verstehst, die du triffst und sagst, okay, irgendwie strange, aber irgendwie fängt sie mich auch, irgendwie holt sie mich irgendwo ab, wo ich noch nicht war.
Ja, aber jetzt hat dich das abgeholt und die zweite Flasche, die du verkauft hast, kam zurück als fehlerhaft. Ich meine, du musst ja auch von was leben.
Das habe ich gewusst. Das ist eine richtige Frage. Wir hatten und haben ja immer noch ein normales Sortiment. Ne? Wir haben auch so Gastronomie, die regelmäßig wirklich gut kuratierte, aber auch günstige Rebsortenweine abnimmt. Das war schon immer die Basis. Ich habe das nach und nach aufgestockt. Es war nicht so, dass es alles mit Naturwein gleich war, sondern ich habe es Stück für Stück erarbeitet und auch die Leute überzeugen können. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Also ich denke, Naturwein ist wirklich nicht mehr die Nische, die es war.
Erklär mal, was ist Naturwein? Entschuldigung, aber wahrscheinlich kann es keiner besser wie du. Wir hatten Gut Auger schon da, aber die waren ja irgendwie befangen zu dem Thema, weil die machen es ja selber.
Ja, ja.
Ich glaube, in Deutschland gibt es ja noch immer keine Definition tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob es international, Österreich ist gerade dabei, eine Definition für Naturwein, beziehungsweise das in das Weingesetz einzubauen. In Deutschland gibt es das nicht, sonst glaube ich auch nicht. Es gibt Bücher von Isabelle Legeron, die so die Päpstin des Naturweins irgendwie ist oder dargestellt wird als diese. Was ist denn aus deiner
Ansicht? Erzähl mir mal, was Naturwein ist.
Ich wollte dich eigentlich fragen, was würdest du denn denken, was Naturwein ist, ohne das zu wissen?
Naja, auf jeden Fall, also wenn ich denke Naturwein, ist es auf jeden Fall was, was auf Naturbasis bestimmt, also ohne irgendwelche Sachen, die, was ich ja mitbekommen habe, dass viele Sachen so besprüht werden oder irgend sowas oder mit Schwefel bearbeitet. Also sehr naturbelassen, wie ist. Denk dann so an naturtrübe Apfelschorle zum Beispiel, also das dann nicht geklärt wird, sondern so belassen wird, wie es dann halt auch eigentlich gemacht wird, ohne irgendwie klar durch irgendwelche Filter oder so.
Da das bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg, ja.
Harry es hat ist aufgepasst.
Also
noch,
ja, sehr gut, genau. Also du, naja, also es ist eigentlich eine, der Begriff Naturwein, den habe ich nicht erfunden, der kam irgendwann durch unsere Kundschaft und ich denke, da kam Nature Wine eher aus dem englisch-amerikanischen Raum zu uns rüber oder Vin Naturel, ne, Natur, das ist die französische Bezeichnung, wo das alles angefangen hat. Deshalb kam der Begriff eigentlich durch die von außen auf uns zu. Ich habe ihn angenommen, weil die Leute irgendwas drunter verstanden haben. Er ist einfach auszusprechen, man kann es einfach merken. Natur ist erstmal ein positives Wort. Und es heißt eigentlich, dass das Weine meist auf biodynamischer Basis, dass die Weine auf biodynamischer Basis hergestellt sind. Das heißt nicht nur bio, sondern strenger, dass also auch der Dung, das Stroh ausgebracht wird, dass man zu einem Teil mit Tieren, mit Pferden zum Beispiel im Weinberg arbeitet, dass man den Kompost verwaltet, dass man den sauber hält, dass man den praktisch wachsen lässt. Das ist also eine Pflege, die weit über den Weinbau hinausgeht. Das ganze Umfeld musst du praktisch kultivieren. Es ist sehr viel Aufwand und das heißt auch, dass diese Weine natürlich ein bisschen teurer sind.
Auch per Hand alles dann?
Per Hand gemacht, genau. Du hast ein größeres Risiko, wenn du jetzt Oidium oder Peronospora oder Botrytis, also Krankheiten hast, kannst du also nicht im biodynamischen Anbau einfach so drauf losspritzen, sondern das sind wenige Mittel, die erlaubt sind. Aber bei den meisten kann man sagen, Naturwein, biodynamische Basis. Ganz wichtig ist auch Low Intervention, das heißt, du benutzt, wenn es geht, keine Pumpen, du lässt den Wein trüb, wie er ist, also auch wenig Filtration und ganz wichtig, du benutzt wenig oder keinen Schwefel. Schwefel ist also das Top 1 Konservierungsstoff, nicht nur bei Wein. Und wenn du das weglässt, ja, dann hast du einen starken aromatischen Eigengeschmack. Ja. Also da kommt was raus, was du in einem normal fruchtigen Wein, ihr habt letztes Mal
über Kabi. Ja, das bleibt das weg, nämlich die Frucht. Ne?
Genau. Und der Kabi ist eigentlich das Gegenteil davon. Und das ist auch ein Grund, warum sich Deutschland so lange so schwer getan hat mit Naturwein, weil der Prototyp, dein geliebter Kabi, Harald, weil der Prototyp des Kabinetts hat halt eher maximal Schwefel, gerne mal über 100 Milligramm, ja, bis zu 150. Du kriegst so eine Frucht und so eine Restsüße sicher nur dann hin mit einer ordentlichen Portion des Schwefels. Ich muss dir sagen, ich mag sowas auch. Ich habe da überhaupt keine Angst. Ich bin da überhaupt nicht einer, der Naturweinvertreter sagt, das und nur das. Überhaupt nicht. Ja, aber meine Richtung für Vinikultur ist klar in eine Richtung gehend. Und das wusste ich auch, wenn, dann machst du eine Sache und nicht alles.
Ich glaube, das ist ja wichtig, so offen zu sein bei dem Thema. Ich sehe das auch ja immer so. Also diese dogmatische nur das, auch nicht so unser Ding. Für dich ist es aber schon auch so, glaube ich, diese ganze Naturweingeschichte, das muss schon was Ganzheitliches sein. Also wenn ich mal jetzt Weingüter, es war ja so, wie das so richtig in Mode kam, gab es ja plötzlich aus jedem deutschen und österreichischen Weinbaubetrieb noch zusätzlich im Sortiment einen Naturwein.
Ja, genau. So ein bisschen wie mit dem Barrique-Wein Ende der 80er Jahre, weißt du? Du hast ganz normal deinen Wein gemacht und dann hast du irgendwann gemerkt, okay, jetzt machen alle Naturwein, jetzt mache ich auch Orange-Wein, ne? Das meinst Orange-Wein und das kann man einfach hinzimmern als ganz konventioneller Winzer, ne? Da gibt's ein Rezept für. Also deswegen würde ich auch sagen, Orange Wein ist nicht gleich Naturwein. Kann Naturwein sein, muss es aber nicht. Also ist so ein bisschen wie mit den Barrique Wein Ende der 80er. Machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. Gerade in so intensiven Anbaugebieten wie jetzt in der Pfalz oder Rheinhessen, ja, wo die Konkurrenz groß ist. Guckt mal zum Nachbarn. Oh, der macht Naturwein. Müssen wir jetzt auch machen. Und dann, so einfach ist es eben nicht. Es gehört eine Umstellung der Haltung dazu und auch ein Eingehen von Risiko und so. Weißt du, das ist, man kann es nicht als Add-on einfach so dem Sortiment zuführen. Das geht nicht.
War das für die eigentlich damals mehr eine Marketinggeschichte oder ist es das heute noch, dass du sagst, du musst so mit aller Gewalt gegen den Strom schwimmen, nämlich mit diesen Naturweinen, oder war das für dich einfach die Entdeckung, die dich fasziniert hat und wo du gesagt hast, das ist es jetzt? Weil das ist ja schon auch damals für dich so ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, was es heute ja nicht mehr ganz so ist, weil es sehr viele Naturweinhändler ja jetzt gibt, so, also dazu kamen, du warst der Erste. War das schon noch Provokation, nicht?
Das liegt, glaube ich, in meinem Naturell, weißt du? Also wenn ich was gemacht hat, dann wollte ich auch damit auffallen. Ich wollte wahrgenommen werden in meiner kleinen Weinblase. Ne? Wenn ich Bäcker geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich, wenn alle mit Weißmehl gearbeitet hätten, damals Dinkel benutzt oder was weiß ich, Vollkorn oder Sauerteig gezüchtet. Ich wollte auf jeden Fall mit dem, was ich mache, auffallen. Aber das wäre in einem anderen Beruf, denke ich, ähnlich gelaufen, dass für mich eine Wahrnehmung von außen sehr wichtig ist. Aber für wen ist es nicht? Wenn du deine Musik machst, ne, du müsst ja, dass es irgendjemand hört. Oh, das heißt, du brauchst auch Lob und du brauchst Aufmerksamkeit. Ja. Und Willi, wenn du in einer Weinbar bist, du bist auch nicht derjenige, der
im Hintergrund immer im die Gläser poliert.
Ich bin du bist immer im Hintergrund. Nee, also ich denke, es war beides. Es war die Faszination für das Produkt und gleichzeitig auch die Lust daran, eine Auffälligkeit zu bieten, Reibungspunkte. Was macht der da? Aber ich kriege Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, die Triebfeder hinter dem.
Jetzt bist du so lange schon in diesem Weinmarkt.
Im Weinmarkt, genau.
Weinmarkt. Auch noch Berlin, auch noch genau der Platz, denn seit 96, dann hast du eigentlich diesen Umschwung, glaube ich, so. Ich bin gebürtiger Berliner, so von Westen in den Osten rübergekommen. Du bist taktangebend, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar in der Berliner Weindings, ohne das so mitzubekommen, kommen Bars oder Restaurants zu dir und fragen dich, was sie in ihrem Sortiment haben sollten?
Auch. Also wir haben einerseits suchen wir oder fällt mir auch und uns auf, welcher Betrieb zu uns passen könnte. Mhm. Und sagen, okay, da wird so gekocht, dass es zu unseren Weinen passt. Da gibt es eine Haltung, was Einkauf, Regionalität angeht. Da kann es sein, dass wir die Leute ansprechen. Es kommen aber auch irgendwelche Restaurants auf uns zu. Und da müssen wir aber ganz genau scannen, wird es eine langfristige Beziehung oder enden die letztendlich bei einem Aldi oder Metro-Wein für 3 €? Wenn ich das absehen kann, sage ich, okay, ich glaube, das wird nichts. Da brauche ich keine Arbeit investieren. Ja?
Weil kein Herzblut hintersteckt, weil
die
das.
Naja, weil die was anderes brauchen. Okay. Ja, weil sie irgendwo in Naturimeile sind und sie sehen ihre Gäste nie wieder. Die möchten Aperol Spritz und da kann es auch der Billig Prosecco, den ich gar nicht mache, sein. Mhm. Wenn ich merke, eigentlich ist es für die richtige Entscheidung, dann habe ich auch die Eier zu sagen: Pass mal auf, ich kann dich gern beraten, unterstützen. Bei Vinikultur wirst du das nicht finden. Hm. Also da mache ich es mir einfacher. Dafür habe ich auch schon genug Erfahrung, um das abschätzen zu können.
Ja, klar.
Ganz anders ist eine Kommunikation mit meinetwegen Willi und Johannes in der Freundschaft. Die verstehen, da ist man auf einer Ebene. Ne? Ich weiß, was sie haben, was sie wollen, wie sie kochen, was für Leute sie haben. Das ist viel einfacher. Und so mache ich es auch mit den Winzern. Ja? Wenn ich merke, da ist eine Verbindung, vielleicht sogar eine Emotionalität, eine gleiche Denke, dann spreche ich die auch an. Und das muss auch nicht unbedingt ein Kunde sein. Wenn mir jemand gefällt aus dem Produktbereich, ob er jetzt Schokoladen macht zum Beispiel, und das ist eine interessante Person, dann ist das nicht nur ein geschäftliches Interesse, sondern für mich auch Inspiration und Antrieb zugleich und kann das dann für mein Geschäft den Weinhandel auch verwenden.
Voll geil.
So versuche ich das, dass ich auch am Leben bleibe, emotional. Weißt du, dass es mir auch Spaß macht. Ich kann das nicht genau sagen, wenn du selbstständig bist. Das ist Arbeiten, dann ist die Arbeit vorbei und dann gehst du hier ins Sportstudio und dann ist alles gut. Die Arbeit, die 24 Stunden, die ich habe pro Tag, die möchte ich auch so gut es geht, ich selbst sein. Das ist es.
Und du kannst jetzt schon ein bisschen dicker auftragen. Es ist ja auch schon so, dass du diverse Restaurants prägst mit deinen Tipps und so weiter. Also viele verlassen sich
Frage
auf die.
Gewesen. So, was
ja, es gibt ja einige so Leute, die können halt wahnsinnig gut kochen, kennen sich aber beim Wein nicht aus.
Ja.
Leider. Du, es ist mir auch ziemlich egal. Ich habe zum Beispiel Kunden, die kennen sich überhaupt nicht aus, aber ich finde die so charmant. Ich finde es so toll, was die machen. Die machen auf ihrer Weise ihre Arbeit und ich kenne mich mit dem Wein ein bisschen aus und dann kann ich das zusteuern. Aber es gibt mir als Gesamtpaket, finde ich das interessant. Ich kriege auch immer wieder was zurück, sonst würde ich es nicht machen. Es ist nicht ein einfaches Liefern. Mhm. Weißt du, es ist eben meistens ein Kommen. Also ich kriege auch immer was zurück. So hab ich die Empfindung. So versuche ich, die Arbeit zu machen.
Anderes Thema. Wir haben jetzt alkoholfrei. Wir gehen jetzt eher in den alkoholischen Bereich, hoffentlich gleich.
Gott, erst Flasche leer machen.
Genau. Ja, danke. Erst Flasche leer machen.
Ja, schmeckt dir die Flasche
leer machen. Ja, das schmeckt mir. Ich finde das erfrischend. Das ist dann, glaube ich, so, wie du gesagt hast, dass es gerade, wenn es so ein Aperitif sein soll oder vorm Essen so, ist es, weil es dann halt so vielleicht hört sich das jetzt kacke an, aber so leicht schorliger halt an. Ja. Das ist sehr erfrischend so. Das kann man auch, glaube ich, trinken, so wenn man halt einfach so Brand hat. So wenn du halt im Urlaub bist und dann so den ganzen Tag am Meer oder so.
Ja.
Und du hast dann erstmal Durst. So, weißt du, eigentlich säufst du die ganze Zeit Wasser, aber du brauchst jetzt was mit Geschmack. Dann kann man das auf jeden Fall auch schon
machen. Oder was du eben gegessen hast, ne? Diese Salat mit Oliven und ein bisschen Eier dazu. Also so Brunch-Kiste, ne? Der sagst du, da machst du nichts falsch.
Ja.
Und du schließt denjenigen, der gerade kein Alkohol trinkt, Willi, den schließt du nicht aus, weil du hast eine geile Flasche, es sieht gut aus, es sieht aus ein bisschen wie ein Natursekt, wie so ein Naturschaumwein und das finde ich auch eine Wertschätzung gegenüber der oder desjenigen, der gerade, aus welchem Grund auch immer, nichts trinkt, kein Alkohol.
Ja, das stimmt. Ich bin komplett außerhalb meiner Komfortzone, ich trinke und war die ganze Zeit, bis was passiert, es kommt aber nichts.
Weißt du?
Du trinkst das, das schmeckt wie bei so dir, eine Mischung aus Bier und Wein.
Wenn man dir das nicht sagt, dann hittet der Placebo-Effekt einfach.
Ja, ja.
Du denkst dann irgendwann, bist du besoffen und wir gucken uns beide an und denken so, was ist los mit dem, Alter? Warum fängt er hier an, Alter, rumzutanzen?
Das ist wie im Fußballstadion, wenn du die ganze Zeit alkoholfreies Bier kriegst und du denkst dir, Alter, wann kommt der Rausch endlich?
Ja, der kommt dann aber auf jeden Fall.
Kommt aber nicht,
Ja, doch, der kommt.
Apropos Rausch.
Ja, mach doch auf denn unbedingt.
Was denn? Achso. Ja. Ich will halt unbedingt, nein, ich mache den Wein gleich auf.
Also. Ja.
Macht Wein trinken, ohne dass man betrunken wird, eigentlich Spaß?
Das ist
würdest du sagen, wärst du in der Branche, wenn die Wein trinken nicht betrunken machen würde?
Also da ist wahrscheinlich, das ist das wichtigste Thema, was dieser Podcast behandeln kann. Denke ich, ja. Das, natürlich ist das ein Rauschgetränk und wir sind alle drei, wie wir hier sitzen, gefährdet. Du als DJ, Drogi ohne Ende, weißt du, das ist normal. Willi hinter der Bar, irgendwann bist du fällig.
Unter der Bar meistens.
Naja, du arbeitest bis 4, 5 und die letzten 3 Stunden bist du eigentlich nur mit Leuten zusammen, die schon deutlich eingehoben haben.
Ja.
Meistens ist so eine Bar ja auch wie so ein Spielcasino ohne Fenster, ne? Dass nicht gesehen wird, was drin passiert.
Und dass man nichts gewinnen kann.
Ihr seid auch, ihr seid im Souterrain, also wird auch nicht so gesehen. Der Weinhändler ist gefährdet, der Winzer ist gefährdet, der Gastronom, wenn er nicht nur Tagesgeschäft macht, ist gefährdet. Also ich denke, das ist der ganz große Punkt. Ich bin jetzt noch ein paar Jahre älter als ihr und macht es schon sehr lange. Und da ist Alkohol natürlich auch eine fiese Droge. Das muss uns allen klar sein. Ne?
Ja.
Und deine Frage war, macht Alkohol überhaupt Spaß, wenn man nichts merkt?
Jo,
das wäre eigentlich,
der
optimale Punkt, wenn wir genau nach den 2 Gläsern 0,15 aufhören würden. Ja, du isst ja auch keine 4 Philly-Steaks hintereinander. weißt du, dann fängt eigentlich schon der Suchtcharakter an, wenn man es genau nimmt. Ne? Dass das in der Thema, dass es in der Branche tabu ist, merkst du, wenn du zur Provine zum Beispiel gehst. Eigentlich müsste in jeder dieser großen Hallen eine Station sein für Leute mit Alkoholproblemen.
Stark.
Zum Therapieren
direkt. So,
also du fährst dann zur Weinmesse, um dich therapieren zu lassen.
Nein, aber geh doch mal um 18 Uhr durch die Hallen. Oder noch besser auf die Toiletten, ja?
Da ja, sieht's ich weiß aus, schon,
wie das dort
ausschaut.
Harald,
ich finde das gut.
Ja. Nee, also gut. Weißt du kannst irgendwann immer ignorieren, aber es natürlich leben wir auch alle davon, ja? Das ist keine einfache Situation. Du kannst dir immer sagen, ich muss den Wein probieren. Ich kriege pro Woche Dutzende Flaschen zugeschickt. Und wenn ich wollte, könnte ich sagen, hätte ich immer eine Begründung, den musst du probieren. Neuer Jahrgang. Neuer Wein, neues Weingut, hat mir Harry empfohlen. So, weißt du, was ist schwierig? Du musst, und dieser Grenzlauf, das noch gut hinzubekommen, ist die größte Herausforderung.
Ist es,
auf jeden Fall. Würde ich sagen.
Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass du die Flasche mitgebracht hast, weil ich mir original heute Morgen dachte, so scheiße, jetzt stehe ich sogar schon morgens auf, um zu saufen und über Saufen zu reden.
Ja.
So, also ich finde Wochenende, deswegen meinte ich so DJ, bla, rappen, bezahltes Saufen so. Und deswegen kam halt auch dieses November, weil ich dann mit meinen DJ-Kollegen gesessen habe und dachte mir so, ey, wir geben uns jedes Wochenende oder darüber hinaus die Kante. Natürlich. Und halt auch mal mit das, was du meinst, dieses Ausrede so, ja, ich muss halt auflegen. Ja, ja, die Flasche kommt halt umsonst. Ich muss ja nicht dafür bezahlen, sondern ich werde bezahlt, dass ich dann im besten Fall noch, wenn es dann von irgendeiner Alkoholmarke gesponsert wird, der Event, dann muss die auch noch da stehen. Was auch immer, Likör, bla, Schnaps, bla.
Natürlich, und dann, ganz selbstverständlich.
Ist halt da. Dann,
aber geht noch doch
nach Hause
mal,
geschickt
geht doch mal um 1.30 Uhr in die Freundschaft. Ja? Ich meine, da trinken alle. Da trinken alle. Und irgendwann bist du... irgendwann bist du dran. Ich kenne Barkeeper, die haben angefangen, ganz ohne Alkohol. Das ging gut. 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre. Irgendwann bist du fällig. Warum? Weil dein gesamtes Umfeld es dir vormacht, es wäre normal, 4, 5, 6 Drinks am Abend zu nehmen und danach noch 2 Bier. Das ist normal. Ja?
Und das
ist halt das Umfeld. Aber wie gesagt, wir sitzen da alle im gleichen Boot.
Wir haben beim letzten Mal gesagt oder bei irgendwann an unserer Folgen, also für mich wäre das auch echt interessant, wenn Wein zum Beispiel nur die Hälfte an Alkohol hätte, könnte man ja noch mehr kosten. Weil mir kommt ja eigentlich immer vor, dass ich gerne viel probieren will. Aber trotzdem ist es dann so, wenn jetzt alles keinen Alkohol hätte, weiß ich nicht, ob ich so gern viel probieren würde. Also es ist schon vorrangig der Geschmack und so und das Interesse, kann ich das zuordnen? Das ist ja auch immer ein Spiel, jeder will immer blind verkosten und so. Und die Freunde geben sich gegenseitig blind Wein und das macht immer mega Bock. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du verkostest jetzt 6 alkoholfreie Getränke, ob ich da Spaß hätte?
Du, der Rausch und der langsam ansteigende Rausch, der gehört dazu und an den kannst du dich natürlich auch gewöhnen, ja. Und irgendwann ist der Level so, dass du den eigentlich immer haben oder überschreiten möchtest.
Aber, ja? Aber
du kennst
schön.
Das schon und es schleicht sich über die Jahre ein. Ja, das weißt du selbst und ich weiß es auch. Ich bin jemand, der dann auch teilweise sehr, sehr schnell trinkt. Ja, das ist bei mir so. Ich esse auch wahnsinnig schnell, wenn ich unbeobachtet bin. Ja, also das kenne ich von
sehr
mir.
Schnell.
Ja, siehst du trinkst dann wie Wasser und das ist natürlich nicht gut. Und du merkst es dann, wenn du unter Normallos bist, die ab und zu alle 20 Minuten mal am Glas nippen. Das kennst du, wenn du mit normalen Menschen zusammen bist. Wenn du in deiner
aber ich finde das nicht normal.
Siehst du?
Das muss ich, also auch im Lokal, wenn du so Tische hast, da könnte ich ausflippen, die du hinsetzt, die 2 Gläser Wein trinken und du denkst also, und dann gehst du weg und dann ist ein anderer Kellner auf der Station und du denkst da, hey wow, die trinken schnell, weil die Gläser sind schon wieder voll und ich war schon eine Viertelstunde nicht am Tisch. Und dabei ist es immer noch das Glas, was ich ihnen vor 15 Minuten gebracht habe. Und denke mir so, Alter, was mit, sei denn nicht normal oder was?
Ja, aber du bist eher unnormal.
Ja, das kommt jetzt wieder, das ist alles
Es ist ja auch so, also bei mir typische Treffen zum Ausgehen sind mit Gastronomen, mit Winzern, mit Weinfreunden, weißt du? Vielleicht mit Familie, aber die sind alle nicht, weißt du, sparsam im Weingenuss. Ja? Die sind alle, die haben ordentlichen Zug und irgendwann kommt es dir halt normal vor, was nicht normal ist. Ja. Weißt du? Und im Laufe der Zeit, ich sag's nur, ist die Gefahr da. Man muss da sehr aufmerksam sein und eigentlich hat man auch schon ein sehr genaues Gefühl für sich selbst, was gut ist und was nicht am nächsten Tag und vielleicht 2-3 Tage hintereinander. Du wirst unsicher, ne? Du fängst an zu vielleicht ein bisschen zittrig zu werden, was auch immer. Du, nach 30 Jahren mit Wein, bei mir eigentlich jetzt, wenn ich mit 5, fast 40 Jahre, die ich irgendwie da schon, weißt du, ich habe, und das hat früh angefangen. Als Lehrling weiß ich, hatte ich einen Oberkellner im Frühstücksdienst, der hat oben gesagt, warum hat er immer die Kaffeetasse oben auf dem Bord? Warum hat er immer oben? Was war drin? Champagner oder Cognac? Morgens um 7.
Hast du schon mal eine Pause gemacht?
Mache ich gerade im Moment.
Ja?
Ja, und ich habe auch mal 11 Monate eine Pause gemacht.
Okay.
Natürlich, also das ist ganz, ganz wichtig, um sich runter zu graden. Und dann merkst du auch, dass dein Leben sich verändert und dass auch ein Ausgehverhalten sich verändert.
Wie vielleicht geht auch das, Bekannte. Wie kann man 11 Monate eine Pause machen und ein erfolgreiches Weingeschäft führen?
Ja, steht doch da auf dem Tisch.
Ich denke, dass es ist sogar notwendig, um so lange Zeit ein Weingeschäft zu führen. Diese Ruhephase und dieses Ausschreiben, dieses Ausklinken aus der Szene, um dann auch wieder sich neu zu justieren und dann zu sagen, okay, ich kann es wieder weitermachen oder im ganz harten Fall, es ist nichts für mich. Ich komme damit nicht zurecht.
Nichts mehr für mich. Und man muss es auch dazu sagen für unsere Hörer, weil ich kann mich erinnern, als du die Pause gemacht hast, weil viele sagen dann ja, sie spucken oder so, obwohl es ja schon Alkoholaufnahme ist, sobald du hast ja nicht mal den Wein in den Mund genommen. Ich kann, du hast nur gerochen, ich kann mich erinnern.
Genau, nur im äußersten Fall, wenn jetzt die Frage war, Holger, können wir den Wein aufnehmen? Wir brauchen deine Probe, habe ich das mal gemacht, aber dann auch scharf gespuckt, ne? Also jetzt nicht die Hälfte doch getrunken. Das war so und die 11 Monate waren auch wichtig, weißt du? Du kannst natürlich auch Alkohol benutzen, um dich einzudämmen, wenn es dir schlecht geht, wenn du einen Schicksalsschlag siehst, hinter dir hast, um dich jeden Abend down zu graden, ja? Jeden Abend cool zu sein. Mhm. Das geht eine Zeit lang, irgendwann merkst du, scheiße, es ändert sich eigentlich gar nichts.
Gerlich.
Du hast eigentlich einen dauernden Nebel. Ja? Ich sag's nur, das sind die Gefahren, mit denen, nur weil wir alle mit zu tun haben. Das kann auch ruhig mal nach außen. Finde ich,
find ich sehr wichtig. Gut. Ja. Ich habe das auch so in dieser Challenge auch so kommuniziert, dass wir halt alle einfach Berufsalkoholiker sind. Das ist so. Also ich habe nie daraus
eine Gefahr gemacht, ist auf jeden sagen, Fall da,
dass ich Alkoholiker bin. Weil ich ja gemerkt habe, wenn ich dann Wochenende gesoffen habe und ich spätestens Mittwoch nichts getrunken habe, Schlafstörungen schon bekommen habe. So. Und dann gab es natürlich Zeiten, wo du dann halt dann haben wir dann erfunden, den Wine Monday. Und dann sind wir montags schon weg, dann war dienstags natürlich Koma, dann mittwochs wieder getroffen, mittwochs irgendwo was getroffen, weil dann schon wieder irgendwas in Berlin war. Und dann war schon wieder Donnerstag meistens ein Gig und dann war ja normal trinken wieder. Dann war es ja okay, was zu trinken.
Du, diese Weinreisen, die wir ja auch machen mit Winzer, mit Sommeliers, ja, da geht es natürlich auch ab. Das ist für die Ausnahmezustand, 3 Tage. Und da fängst du an, morgens um 9 Uhr die ersten Proben. Ne? Die ersten 10 Weine sind dann schon um 10 Uhr probiert.
Und bei Proben jetzt an euch beide, bei Proben ist immer mit Spucken oder trinkt man denn auch? Weil ich weiß noch, meine erste Probe oder Lesson mit dir, da haben wir ja getrunken. Ich weiß nicht mal, wie ich nach Hause gekommen bin. Und da haben wir auch, 10 Flaschen oder sowas?
Ich kann nicht so gut spucken, Eva.
Nee, aber deswegen ist die Frage, es wird auf so einem normalen, richtigen Probeding, wird da hauptsächlich gespuckt?
Du solltest spucken. Und auf den, wenn du jetzt auf den großen Weinmessen, probieren wir im Team unter 50 Weine ungefähr. Ne?
Ja.
Und natürlich hast du abends aber um 18 Uhr, auch wenn du alles gespuckt hast, du hast einen Hängen. Ja, du gehst nicht total nüchtern aus den Messerhallen.
Auch beim Spucken.
Beim Spucken. Und
du nimmst es durch die Schleimhäute im Mund und überall total auf. Natürlich, ja. Also es ist nicht so krass natürlich, wie wenn du schluckst, aber du hast auch beim Spucken einen. Vor allem, wenn du jetzt so große Verkostungen machst, wie Holger gerade gesagt hat, oder wenn du bei irgendeiner Fachjury eingeladen bist und es geht so 70 bis 120 Weine, was ja nicht selten ist. Ja, selbstverständlich. Das geht zack, zack, zack. Und dann musst du ja auch urteilen, also du musst dir dann mindestens ein paar Sätze dazu aufschreiben, Punkte vergeben. Es geht ja auch um deine Seriosität und du willst ja da auch keinem Unrecht tun. Deshalb versuchst du natürlich so klar wie möglich zu bleiben. Aber wenn du da zum Schlucken anfängst, dann ist der Karneval over, ganz schnell natürlich.
Gibt es irgendwas, was man in between zwischen diesem Spucken, wenn man so ein Wine-Tasting macht oder so, was das dann wieder neutralisiert? Also ich finde jetzt, wenn ich jetzt so Wasser trinke, dann habe ich jetzt nicht unbedingt einen anderen Geschmack irgendwie. Mhm. Weißt du, ich meine, so, wie ihr müsst ihr denn erraten, so bla, wo kommt der her, was ist da drin und bliblablub. So, das ist ja für mich erstmal als Laie so, wenn ich dann ein paar Mal bei ihm oder wenn wir nach dem Podcast noch irgendwo meistens irgendwo hingehen, weil der Gast sich dann aussuchen kann, wo geht's hin, dann fängt schon an mit diesen Glasflaschen, dann wollen die dann immer von mir, was riechst du, Harry? wo kommt der her? So, und dann denke ich mir so, okay, das war jetzt der vierte oder fünfte verschiedenste Wein, ich schmecke gar keinen Unterschied mehr. Für mich ist einfach nur saufen.
Ja, nee, da sind wir natürlich geschult und es ist auch so bei uns, wenn ich jetzt einen Wein mit Etikett in einer Nichtblindprobe sehe, sind meine Koordinaten, was ich für Vinikultur suche, schon relativ klar. Und wenn da die zwei, drei ersten Punkte nicht erfüllt werden, dann beschäftige ich mich auch organoleptisch nicht weiter mit dem Wein. Also der ist dann raus, und weil er nicht in Frage kommt. Ja, wenn zwei, drei Sachen, ne, das geht dann relativ schnell. Deswegen, ich nehme den Wein nicht im Ganzen wahr, wenn sowieso die drei wichtigsten Punkte nicht berührt werden.
Die da wären?
Also bei uns eine gewisse Außergewöhnlichkeit und Exklusivität im Geschmack, also so, wie wir das für Vinikulturstil festgelegt haben. Eine gewisse Lebendigkeit zum Beispiel, eine Struktur des Weines. Eine Mundstruktur, die mindestens einigermaßen ergiebig ist. Ja? Also das sind so feste Koordinaten. Wenn es der Wein nicht hat, lass es. Und es bin nicht nur ich, der den Wein aussucht, sondern das Team um mich herum. Wir wissen eigentlich, was wir suchen. Das heißt auch, ich muss nicht jede Probe mitmachen. Das ist ein Vorteil, ja.
Ja, ich trinke jetzt einmal, ja?
Ja.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Jetzt bist du mit deiner Vinikultur.
Genau.
Vinikultur. Genau das Gegenteil zu dem, wo ich eigentlich meinen Wein, wenn ich denn Wein hole, herbekomme.
Nein, nämlich aus dem Gott, Späti. Jetzt kommt wieder die Rewe-Frage.
Späti, Rewe, was auch immer, wo ich bei Rewe schon Beklemmungen bekomme. Also allgemein in so einem Lebensmittelladen, wo dann auch schon größere Wände sind mit Herkunft und sowas.
Das ist ja schade, dass wir keine Kamera haben.
Ja, was glaubst du, warum, das ist mir jetzt letztens aufgefallen, weil wir immer, ich frage dann unsere Gäste immer wieder so Späti, bla bla bla, warum gibt es in Späti Dinger, keine Weine mit, wie heißt es, VDP, richtig? Dings zum Beispiel. Warum gibt es da nur so eine Billigdinger? Was glaubst du, woran liegt das?
Das liegt an den Bezugsquellen. Ich glaube, dass die halt einen Getränkelieferant für alles haben. Und da sind, warum, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich einige VDP-Winzer nicht gelistet. Aber du hast ja gesagt Späti oder Supermarkt Rewe. Mhm. Und da sieht es schon ganz anders aus. Ja? Späti stimmt, die meisten haben eine Auswahl überalterter Weine. Da kauft auch niemand Wein.
Das ist komisch, dass du das sagst, weil die meisten Leute, die ich kenne, kaufen Wein im Späti. Weil in dem Moment, wo du dich für Wein entscheidest, hat halt einfach alles zu. Also das ist der einzige Bezugspunkt der Späti, der halt einfach die ganze Nacht auf hat. Klar, es gibt jetzt dann schon andere Lebensmittelketten, ohne jetzt welchen Namen zu nennen, die dann halt bis 12 oder 11:30 offen haben. Aber genau ab dem Punkt 12 Uhr, wenn du ja aus dem Restaurant kommst, was machen wir? Okay, wir gehen jetzt zu André.
Okay, verstehe. Nee, die Frage ist ja genau, und das macht es auch einfacher. Ja, wenn ich im Späti Wein kaufen würde, würde ich darauf achten, dass er nicht zu lange ist, dass er nicht zu alt ist. Ja, ich würde tendenziell lieber ein, sagen wir mal, modernes Weinbauland nehmen mit überwiegend sagen wir, moderner Kellertechnik, wie zum Beispiel Neue Welt, das heißt Chile oder also überhaupt Südamerika. Ja, siehst du auf dem Etikett, da muss ja irgendwas draufstehen, wo er herkommt.
Was ich zum Beispiel jetzt, weil ich seitdem hier öfters drauf achte, weil ich dann natürlich schon öfters mal wieder was geholt habe im Späti. Ich entferne mich aus der Reichweite der Nachtschelle.
Nein, das ist überhaupt nicht schlimm.
Mir wundert gar nichts mehr.
Was mir aufgefallen ist, dass voll auf dieser Bio-Sticker ja, auf den Dingern drauf,
genau,
ist.
Genau, Bio ist natürlich eine Marke, ja, die den Verkauf anreizen soll, und einen Bio-Wein herzustellen, da darfst du immer noch über 100 Zusatzstoffe verwenden. Das, ja, heißt klar, ja nicht, dass er wirklich super gesund ist.
Nein.
Also nochmal, ich würde dir raten, guck, dass der Wein nicht im Rampenlicht steht, nicht direkt, nicht zu warm, also hinterm Kühlschrank, wo die warme Luft hochkommt, dass er einen ordentlichen Platz hat, dass er eher jung als alt ist, dass er aus einem Anbaugebiet kommt, wo wahrscheinlich modern und sauber produziert werden kann.
So wie bei Bodegas Norton.
Wie bitte?
So wie bei Bodegas Norton, wo du hier warst.
Ja, genau. Das wäre ein Beispiel, Bodegas Norton. Oder ja, zum Beispiel ganz viele in Chile, das sind alles große Weingüter, und die haben ein Weindesign, und da ist eine reife Frucht, die Anbaubedingungen sind top. Wenn das sein muss, ich würde dann was Junges, Fruchtiges aus einem modernen Weinbauland nehmen.
Genau. Okay.
Das ist für den nächsten Späti.
Das ist gut, ja, auf jeden Fall.
Why not?
Ich glaube, das war die beste Antwort zum Thema Späti oder Supermarkt, die wir bis jetzt bekommen haben.
Ja.
Und das vom Naturwein.
Ja, das mit dem VDP war auch noch. Das wusste ich vorher auch nicht, dass man darauf
denn. Ja, Entschuldigung, das war Marketing-Antwort. Das war Ricardo Deal, aber.
War das von, ja, aber trotzdem, glaube ich, hilft es trotzdem Leuten, die halt einfach, wie ich denn, keine Ahnung haben und, was ich meinte, so Beklemmung haben, wenn ich denn vor dieser riesen Getränkemarktwand stehe, so, und ich bin mittlerweile auch schon in Weinläden gegangen, ja, aufgrund von Empfehlungen vom Gast, geh doch mal zu deinem Weinladen in der Nähe, wo ich dann auch tatsächlich hingegangen bin und, ja, gefragt habe, das war dann ein Rotweinspezialist, den ich dann gefragt habe nach Gut Ogau, und der mich gefragt hat, gut was?
Ja,
nee, und das ich so ist direkt so,
nein, okay, ich denke, Caroline Gehl hat insofern recht, dass die VDP-Erzeuger, die Lieferanten für die Spätos beliefern, dass die eigentlich eine zuverlässige Qualität da dann abliefern. Auch was die Kellertechnik, was die Frische angeht. Das könnte man schon sagen. Aber als allgemeinen Tipp, es ist ja nicht gesagt, dass da ein Adler irgendwo ist, muss auch nicht sein, nimm das mit, nicht zu alt, eher weiß als rot. Weinbauland mit einer guten, modernen Struktur, dann kriegst du was Fruchtiges, Schmackiges, was dir Freude bereiten
kann. Muss ich einhaken, warum eher weiß als rot? Sind Rotnot von Haus aus eine Spur stabiler für so Regalweine?
Also ich denke mir, der Punkt, wenn du zum Späti gehst, dann brauchst du was Kaltes, was zischt, und das Rotweinige ist ja eher, jetzt machen wir uns was Schönes essen und so weiter. Das hat eher was mit Planung zu tun. Ich eigentlich verstanden. Schäumt und weiß. Ne? So ist es meistens.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wobei das Schäumen...
Schäumt oder weiß, ja.
Gegen das Schäumen habe ich mich schon eher gesträubt, auf jeden Fall teilweise. Wobei ich jetzt dann eher gelernt habe, dass ein cooler Riesling dann halt ja eigentlich... Also für mich war Riesling immer auch schäumend. So, mhm, weil es dann halt so geperlt hat.
Ist es auch so, dass Gärkohlensäure, die häufig noch vorhanden ist, ist richtig? Ja. Ja? Gerade, ja, mit den Spitzenweinen, mit denen du hier zu tun hast.
Ja, ja, deswegen. Aber ich das trotzdem jetzt für mich eher gefunden habe, weil ich wusste ja nicht, dass man das so heftig schütteln muss auch und so, damit der atmen kann. Verfliegt es ja auch wieder. Aber wenn ich dann so früher dann mal so Riesling und es dann so Perlen gesehen habe, habe ich sofort halt an Sekt oder Prosecco irgend sowas gedacht und dann eher eine Abneigung dagegen gehabt, wenn ich denn schon irgendwas haben wollte, so.
Ja.
Und, was kann der?
Gut, der ist jetzt von, hast du eingeschenkt, Bittiköfer, ja?
Genau, ich wollte heute eine Bewerbung bei dir abgeben, sozusagen, ja, weil wir gerade vorher ja auch über die, ja, Dinge gesprochen haben.
Verkaufen,
wie du Wein, ja, ja, genau, ich bin ja halt der Verkäufer, ja,
ja.
Nein, ich dachte, ich nehme dir was mit aus deiner Heimat, ein junges Weingut oder ein relativ junges Weingut oder ein Weingut, das in Übernahme ist vom Sonnemann, der jetzt auch umgestellt hat die letzten Jahre und tatsächlich ein kompletter Demeter-Betrieb, mhm, ist, also komplett biodynamisch. Und nach einigen Jahren haben wir uns jetzt in der Freundschaft auch dazu entschieden, dass wir das glasweise ausschenken. Es ist ein Weißburgunder vom Weingut Bittighöfer.
Ja, also gefällt, ich kenne Stefans Weine, ich finde die sehr gut. Ich freue mich auch, dass er die Demeter-Zertifizierung durch hat, und ja, kann man durchaus mal als angenehm unschmelzig. Er hat also so ein bisschen Ecken und Kanten, so ein bisschen Bitterstoff.
Zug,
er
ist angenehm,
Zug, genau. Ist aber auch schon, was meinst du, Harald, ist er dir soft genug, der vorhergehende, oder ist der dir zu kratzig und zu wenig fruchtig? Was würdest du sagen?
Ist auf jeden Fall sehr sauer.
Ja, ja. Genau. Also ich finde den sehr spannend. Also es ist auf jeden Fall nicht everybody's darling. Aber ich denke gerade so für ambitionierte Betriebe wie die Freundschaft natürlich, der zeigt eine schöne Kante. Also ich mag das.
Bei mir hat das so, als wir es zum ersten Mal gekostet haben, so ein bisschen in der Richtung Chablis erinnert, so gar nicht unspannend. Also ja, Säure ist ja immer gut, also wir trinken gern Säure. Oder ich mag ja überhaupt nicht säurearme Weine.
Ja.
Ja, widerlich.
Ja.
Ja. Ja. Ja, wirklich. Also immer dieses deutsche Herumgebrabbel über Grauburgunder und säurearme Weine. Also die Gäste schon immer daherkommen und sagen, ja, wir hätten gern was mit wenig Säure. Ja. Dann kann ich eingeschlafene Füße auch servieren am Ende des Tages.
Die meinen ja also meistens was ganz Säure, anderes. Ne? Die meinen was anderes.
Ja, richtig.
Die
ja,
meinen also was anderes.
Ich glaube schon, ja. Was, um was es dann geht oder so, aber... Also ich finde das hier sehr, sehr angenehm, sehr erfrischend. Trotzdem hat er ein bisschen an Schmelz, finde ich, was den Wein gut balanciert. Ja. Und ja, ich finde das so...
Ein bisschen als, Luft, als denke ich, ist das 19 oder?
Ambitionierten, das ist 2017 sogar. Ai, als ambitionierten Mittagswein finde ich das hervorragend.
Mhm. Was für eine Rebsorte, sorry, hast du nicht gesagt.
Weißburgunder.
Weißburgunder, ja. Burgunder. Ja, ne, finde ich spannend. Steht gut da, die Reife tut ihm gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein bisschen Luft gesehen hat während der Weinwertung, der Vinifikation. Steht gut da, super zum Trinken.
Unseren Tonchef Max vergessen. Willst du auch ein Glas? Sehr gerne. Der junge Mann kommt aus Landau, aus der Pfalz. Ne,
aus Maikammer kommt er. Ich komme aus Landau,
er kommt
aus
Maikammer.
Ich habe das schon angetüdelt, ja. Geil. Ich fand den davor besser, den alkoholfreien. Vom Taste her ist egal, ob jetzt alkoholfrei oder nicht, fand ich auf jeden Fall interessanter jetzt so. Also jetzt vielleicht, der ist so auch so beklemmt.
Nee, es ist ja auch so, dass die Leute, die in die Freundschaft gehen, die wollen das Besondere, dass der Wein ein bisschen anders schmeckt als das, was sie kennen. Ne?
Ja, manche wollen auch Aperol Spritz, nicht?
Ja, aber warum nicht alles erlaubt? Oder macht ihr doch? Oder
nee, ist um das Gottes Verbot? Willen,
na. Verbot?
Ja. Ja, vollkommen.
Was macht ihr dann als Alternative?
Campari Soda. Echt? Ja. Mhm. Ich finde Campari bei weitem besser. Es ist halt nicht so süß wie Aperol. Und Aperol ist so ein Unding. Und dann immer diese Mixgetränke. Da denke ich mir lieber, ich gebe für einen Sekt, weiß ich nicht, 5 Euro mehr aus und habe einen gescheiten Sekt, solo.
Ja.
Als irgendwie
also diese so Klischees ein
Mischgetränk, was eh noch nichts schmeckt.
Also. Genau, das wollt ihr nicht bedienen, ne?
Nee.
Okay.
Nee, alles muss ja auch nicht sein.
Bier habt ihr aber noch.
Ich habe wahrscheinlich diverse Biere. Biere. Ist ja super. Bier ist ja ein tolles Getränk.
Macht ihr eigentlich auch dann sowas wie Bananenweizen oder sowas? Macht ihr so?
Ist das was Deutsches? Weil ich habe das noch nie gehört.
Doch, Bananen.
Er hat es noch nicht gehört.
Was ist ein Bananenweizen? Das ist ein
Bananenweizen. Das klingt, du müsstest es noch kennen, oder?
Das klingt also, so wie... Der Name sagt mir was es genau ist, weiß ich nicht.
Ja, also wir haben ja nicht nur Wein früher in der Pfalz getrunken, sondern ab und zu auch so Mischgetränke und da war
Weizenbier mit Bananen.
Weizenbier mit Bananensaft zum Beispiel.
Um Gottes Willen.
Ja.
Was wir aber dann gleich, wenn ich die Flasche da wieder sehe.
Da brauchst du Essen auch nichts mehr, oder? Weil du bist fertig eigentlich.
Ja, das ist schon ein bisschen sättigend, aber ich meine, diese Bananenaromen und zusammen mit dem Weizen, es passt erstaunlich gut. Man muss es ja nicht 1:1, sondern vielleicht nur so ein Viertel Bananensaft, kann man auch einen guten machen. Und dazu ein gutes Weißbier. Probier es mal.
Ja, ich werde mir das nächste
Mission
Mal... Mission
Possible,
ja gut.
Probier's.
Okay. Du hast noch eine andere Passion, Hobby, außer Wein, habe ich gelesen.
Ja.
Und das ist... Brottrunk.
Genau.
Was ist das? Ich habe das noch nie gehört. Also so wie du noch nie Bananenweizen gehört hast, habe ich noch nie Brottrunk gehört. Ich habe jetzt die Flasche da gesehen und habe es natürlich gelesen, aber die Hörer und Hörerinnen, für die, die es nicht kennen und genauso wie ich, was ist das? Was soll
also
das
ich
sein?
Also ich habe während meines ersten fast alkoholfreien Jahres, also während der 11 Monaten, habe ich alles Mögliche mit allem Möglichen experimentiert. Ich habe mir selber Limonaden gemacht aus Ingwer und sogar zusammen mit Chili mit Ananasrinden, alles Mögliche angesetzt, alkoholfrei. Und irgendwann kam halt dieser Brottrunk auf den Tisch und da habe ich gemerkt, so ähnlich wie damals mit dem Naturwein gegenüber der normalen Wein, das schmeckt ganz anders als alle Limonaden, als alle alkoholfreien Cocktails. Er hat nämlich richtig Kante und er hat diesen Stinker, den viele Naturweine, diesen Reduktionston, diesen hefigen Ton eben auch.
Ist auch ein bisschen wie frisch Erbrochenes.
Tatsächlich. Du, es ist ja, bei ganz vielen Speisen, die wirklich zum Ende hin dann wirklich gut schmecken, wenn du eine Jus ansetzt, hast du zwischendurch auch beim Ansetzen, ich sag's mal deutlich, Fäkalnoten. Ja? Oder riech mal in eine leere Espresso-Tasse rein. Das riecht nicht angenehm. Es riecht nicht angenehm. Es riecht ein bisschen nach Kloake. Auch ein guter Espresso.
Eine leere Espresso-Tasse.
Zum Beispiel, mach's mal. Oder eine halbvolle, also ne, wo du rausriechen kannst. Was möchte ich? Oder Roquefort-Käse. Das stinkt, natürlich. Aber so einfach ist es nicht, gut und böse. Und ich bin immer sowieso an den Grenzbereichen tätig. Also kann mich sowas natürlich nicht abschrecken. Also riecht interessant, ist super gesund, unheimlich viel Vitamine dabei. Wird in der Nähe von Dortmund hergestellt. Ich habe sogar mal das Werk besucht und eine Audienz bei Herrn Kanne selbst bekommen. Das ist eines der ersten Ökoprodukte und es tut gerade nach einem Kater verdammt gut.
Seit wann gibt es das?
Obwohl es so nach Kotze stinkt oder so?
Nein, das stimmt ja nicht. Es riecht nach frischem Hefeteig. Okay, kannst du so oder so sehen.
Ich will jetzt nur, was der sagt jetzt gerade. Nein,
probier es selbst. Mach noch mal auf.
Was jetzt?
Schütteln, ja.
Schütteln. Wollen wir das jetzt wirklich?
Ja.
Ich bin ein bisschen ängstlich.
Ich wollte Gläser.
Nein. Ja, also wenn du mir jetzt einen Schnaps herstellen würdest, wäre ich viel beruhigter,
nein,
wie
nein,
das
Ding. Nein, nein, nein. Das ist schon richtig. Ja, das ist, ist gleich die harte Version. Also es gibt... jetzt.
Nein, ihr seid... Es ist nicht wirklich widerlich.
Nein. Ach, eine Tasse, sehr schön. Warum nicht Kaffeetasse? Kannst du auch machen, genau. Was? Geht schon mit Tasse.
Das jetzt in der Kaffeetasse
ist ja wieder. Ja, finde ich eine gute Idee. Nein, das finde ich eine gute Idee. Lass das doch mal in der Tasse. Also, es gibt den normalen Brottrunk und das ist Prolacta. Das ist das, was die Familie Kanne selbst trinkt mit extra viel Hefe und Brotgeläger. Der ist richtig schön trüb und sind ganz viele gute Inhaltsstoffe drin.
Hast du geschüttelt? Ja. Sieht also nicht so aus.
Also ich bin da richtiger Fanboy von. Und auch die Mitarbeiter kriegen das verabreicht.
Zur und das ist jetzt so ein Powerdrink denn praktisch, oder was?
Es ist eigentlich der natürlichste Energy-Drink, den du dir
das
vorstellen kannst.
Das ist das Red Bull Deutschlands quasi.
Für unsere Sparte, ja. Und es wird irgendwann den Durchbruch geben. Aber da sehe ich mich auch.
Als wie lange wartest du? Das ist so wie der Wedding, oder? Das sagt er, ich ja, bin jetzt seit 10 Jahren in Berlin und seitdem sage ich, dass der Wedding kommt. Der Wedding
so, so ein bisschen, ja, machen wir so. Okay, genau. Ja. Ich finde die Tasse, ich finde die Tasse gar nicht schlecht. Also man kann das auch so ein bisschen esoterisch praktisch dann, weißt du, so ein bisschen zum Mund führen mit einer gewissen Andacht und auch dem Wissen, dass man gerade was Gutes tut.
Harald, schaut aus, als würde dir das unglaublich gut gefallen.
Hast du gerade gemacht?
Me gusto, me gusto.
Jens, magst du auch einen Schluck? Ich glaube, das brauchst du heute.
Also ich verstehe, das ist ja immer dieses so, wenn es die gesund ist. Genau, die Säure ist sehr krass. Wenn es gesund ist, dann soll es ja gerade...
Na, aber tatsächlich schmeckt das besser, als es riecht.
Ja.
Also ich finde den Geruch unglaublich abstoßend.
Und merkst du was im Nachgeschmack? Das hält an.
Ja, es hat eine Länge. Ja, es hat sogar so ein bisschen Gerbstoff und
richtig,
Säure. Und
richtig.
Am Gaumen gefällt mir das. Ich bin absolut. Sowieso immer mehr Gaumentyp.
So ist es.
Als Nasentyp. Aber in dem Fall muss ich gar nicht riechen, weil...
Ich überlege gerade an, was das... Es gibt irgend so ein gesundes Zeug, was...
Kraut vielleicht, Sauerkraut.
Sauerkraut, ja genau. Ja. Also alles, was so gärt und komisch ist.
Ja, richtig. Aber dann das Gefühl, man merkt schon richtig, wie man sich... Ne,
merkst du, das geht direkt im Bizeps.
Ja.
Merkst du den
Beine Pump. Sieht man nicht im Club.
Ja.
Okay, also
das also ist Holger, danke für die offenbar... Ist herrlich.
Ich höre da irgendwas raus. Nee, aber ich habe das vorher noch nie. Prolacta.
Prolacta ist wirklich die trübere Version des Brottrunks.
Ah, es ist vegan sogar.
Es ist alles. Es ist vegan, es ist uraltes Ökoprodukt. Da ist die Zeit stehen geblieben. Die machen das aus extra dafür hergestellten Vollkornbrot. Das ist eigentlich eine große Bäckereikanne mit einigen Filialen. Und aber so als einzigartiges Produkt haben sie diesen Kanne-Brottrunk. Und es gibt sogar Winzer, die das Geläger verwenden und in die Weinberge aussprühen. Es ist gesund für Tier und Mensch, Pferde, Hunde. Es ist ein wirklich ganz starkes Produkt.
Du verkaufst es auch bei dir?
Ich verkaufe es ein bisschen. Ist ja jetzt noch nicht der Erfolg, aber ich mache es ja auch erst seit 10 Jahren.
Ist mehr so wie bei uns in der Freundschaft Kaffee, nicht? Da haben wir so in etwa 90% Eigenverbrauch. Ja.
Habt ihr eine Kaffeemaschine?
Ja, ja.
Eine große. Richtige? Oder?
Eine richtige.
So ein richtiges Ding. Mit
richtiges so. Ding.
Echt, ja? So ein großes silbernes Teil.
Ja, genau. Ja,
ich hätte jetzt eher gedacht, dass ihr irgendwie...
Verchromt, nicht Silber. Chrom. Ja.
Aber es ist wirklich belebend, ne? Gerade nach dem Sport. Ihr seid ja so zwei Sportfreaks. Ja,
vielleicht auch vor dem Sport, weil das, fuchst, das juckt ein bisschen so. Es juckt an.
Ja. Ja. Also ich finde, das lift me up. Also ja, das hat
voll.
Was.
Deswegen vor dem Sport eigentlich. Das ist gut.
Ja. Und du gibst es dem Team.
Ich biete es ihnen an und ich finde es gut, wenn sie das wahrnehmen. Ja.
Apropos Team, das ist ziemlich gewachsen in letzter Zeit, oder? Bei dir?
Ich habe festgestellt, dass man für eine gute Arbeit verschiedene Stationen auch mit entsprechenden Leuten besetzen muss. Und außerdem möchte ich auch nicht mehr alles selbst machen. Angefangen habe ich dann Mitte der 2000er Jahre zu zweit. Aber da habe ich selbst ein ganzes Lager umgestellt, ja, vom Keller ins erste Geschoss. Das geht nicht, ja. Ich kann es auch körperlich nicht mehr so. Nein, es macht auch Spaß, im Team zu arbeiten. Und du brauchst, sag mal, die Anforderungen sind immer größer. Weißt du, du hast einen immer größer werdenden bürokratischen Aufwand. Und dass sich das lohnt und dass du praktisch das alles bedienen kannst, brauchst du an den wichtigen Stellen Lager, Fahrdienst, Einkauf, Verkauf, Außendienst, Buchhaltung. Ja, brauchst du schon interessierte, gute Leute. Ja, das ist einfach, es ist nicht so, dass ich unbedingt wachsen wollte. Ich habe aber gemerkt, um die Winzer, um deren Mengenanforderungen gut zu bedienen, musst du eine gewisse Mengenannahme realisieren. Ja? Und es muss in verschiedene Kanäle gehen und so genau. Da arbeiten wir dran und ja.
Irgendwie schaut das auch so aus, als würden total viele gute Leute bei dir gern arbeiten, so, weil ich kaufe ja auch bei dir und ich kenne deine Leute so. Und warum zahlst du so gut? Oder ist das Interesse so groß an Naturwein oder von dir zu lernen? Oder weil ich meine, da arbeiten wirklich viele gute Leute und es schaut auch nie so aus, als hättest du irgendwie Probleme, gute Leute zu kriegen.
Mhm. Danke erstmal, wenn das so rüberkommt. Sind auch viele, die ein Praktikum gemacht haben, dann einfach da geblieben sind, wo ich dann merke, die passen gut zu uns. Und ich möchte auch den Mitarbeitern auch immer was mitgeben für sich selbst. Ich frage so, was wollt ihr? Was für ein Bereich von dir ist vielleicht noch nicht ganz ausgelebt? Wo müsst ihr noch mal wachsen? Wo hast du nochmal einen Reibepunkt, eine Schwelle, die du vielleicht übertreten willst? Weißt du, das ist keine Einbahnstraße. Mhm. Du musst auch immer, gerade in so einem kleinen Betrieb, ich habe jetzt nicht ewig Wachstum und ich kann nicht nochmal Abteilungsleiter, das funktioniert nicht. Aber ich möchte, dass es ein Stück von sich weiterentwickeln. Und das dann, wenn ich das dann für den Betrieb nutzen kann, umso besser.
Ja.
Wie hart war Corona für dich?
Am Anfang sehr plötzlich, ziemlich hart, weil die ganze Gastronomie, das macht ja einen Großteil unseres Umsatzes aus.
Ist die Gastronomie größer als der Endverbrauchermarkt?
Ja, okay, genau. Ja. Das war ein ganz schöner Schock. Dann auch, wie geht es überhaupt weiter? Wie entwickelt sich das Ganze? Müssen wir den Laden ganz zumachen? Mussten wir nicht, glücklicherweise. Aber es ist natürlich, gab es einen Einbruch und so wie viele andere Betriebe auch, mussten wir Kurzarbeit anmelden. In den letzten Monaten nach Öffnung der Gastronomie geht es wieder besser. Wir haben aber auch gleichzeitig den Webshop deutlich verbessern können und haben da vor, das auch noch komfortabler auszubauen.
Also am Ende des Tages alles gut überlegt, ein bisschen umgestellt von Gastro auf Endverbraucher und somit.
Genau, wir hatten natürlich Monate mit deutlich weniger Umsatz, viele Monate, aber es geht voran. Und Wein kannst du immer irgendwie verkaufen, aber du kannst dich natürlich nicht so schnell umstellen vom Laden und Gastrolieferanten zur Internetbutze. Das geht nicht von heute auf morgen.
Mhm. Aber so eine Entwicklung, wie siehst du Vinikultur in, die gibt es jetzt seit 2006, glaube ich, hast du das allein übernommen,
ja,
oder? Jetzt ist das schon erfolgreich seit einigen Jahren natürlich, sehr erfolgreich. Warum gibt es nur eins?
Ich sehe diesen Wachstum nicht unbedingt einen zweiten, dritten, vierten Laden zu haben. Da hast du auch immer wieder Probleme mit Personal, mit Zuverlässigkeiten, mit steigenden Immobilienpreisen, mit Hardware, mit vielen Restbeständen in den einzelnen Filialen. Nee, das kann es nicht sein. Wir beliefern auch andere Händler, nicht nur in Deutschland. Mit den Projektweinen, das ist für uns eine ganz wichtige Sache, wo wir mittlerweile auch nach Dänemark und Spanien unsere Weine, die wir zusammen mit Leiner zum Beispiel gemacht haben, diese Vinylweine, diese Vinylserie, da zu wachsen, ist, denke ich, vernünftiger und macht einen Riesenspaß.
Also Eigenmarken, so für Harry zum Beispiel.
Zum Beispiel. Aber hauptsächlich sind es Projekte zwischen den Winzern und uns. Und auch da gilt, was ich für die Mitarbeiterschaft auch mir so wünsche, dass das eine beidseitige Geschichte ist. Das heißt, wir sagen denen, pass mal auf, ihr könnt den Wein ruhig mit weniger Schwefel und auch trüb und Amphore oder so abfüllen. Wir nehmen euch eine Menge ab, ihr braucht keine Angst zu haben. Und die profitieren dann auch von unserer Erfahrung im Kontakt, im Verkauf, ja? Und auch durch die langen Jahre. Das heißt, wir kriegen die Winzer auch dazu, uns zu folgen, mit uns ein Risiko einzugehen. Und das ist für mich auch ein sehr wohltuendes Gefühl, dass ich da zu einem gewissen Teil auch noch auf die Weinstilistik Einfluss nehmen kann und Teil der Weinwertung sein kann.
Also du bist da so ein beratendes Element.
Mittlerweile ja. Genau, das ist aber eine sehr schöne Entwicklung für mich. Es macht mir wirklich viel Spaß und den Winzern auch. Und wenn es dann noch verkauft wird, ist das eine Win-Win-Geschichte.
Ja gut, dann würde ich sagen, hören wir jetzt damit auf oder gehen in die Endphase damit, womit alles begonnen hat, nämlich mit deinem Wein, wo du selber von dir sagst, das war dein Einstieg in die Naturweinwelt.
Das war die Initialzündung, genau.
Elspa Sotz, der Jens, unser Podcast-Papa, Onkel, Chef der Produktion, hat mir vor kurzem ein Foto geschickt von dem Wein und hat den sehr gefeiert. Ich weiß nicht, in welchem Restaurant er gerade war. Habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich der, den merkt man sich, weil der Winter so toll aussieht, wie er aussieht.
Du hast recht, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Ich würde das nicht machen, wenn ich die Winzer hinter diesen Naturweinen so außergewöhnlich interessant und inspirierend wären. Das sind teilweise Aussteiger, Leute, die vielleicht vorher im Finanzbereich gearbeitet haben und jetzt nochmal ein neues Leben beginnen. Und das macht natürlich Mut.
Das kann man einfach so, ja?
Die zeigen es, dass es geht. Die zeigen, dass es geht. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, das so zu sehen. Okay, man kann vielleicht noch ein zweites, drittes Berufsleben haben. Ne? Man muss jetzt nicht als Weinbarist
aufhören. Ne? Genau, vielleicht werde ich auch noch mal Sportler.
So ist es. Es sieht danach aus.
Ja, fang mal an Eiern. Zu schwärmen. Was genau ist das? Er riecht nach faulen Eiern. Schau, das ist Reduktion. Ja,
genau. Also ich habe hauptsächlich dessen wegen mitgebracht, weil es tatsächlich, damals war es glaube ich 2001, 2004, keine Ahnung, der Wein war, wo ich am Anfang aufmerksam geworden bin. Das ist anders. Du siehst, der ist relativ trüb. Der hat so eine, fast Urinfarbe, ne? So ein bisschen Apfelsaft vielleicht auch. Und er riecht, was du sagst, ein bisschen wie der Potrunk, ne? Hat so etwas Reduktionsnote, etwas organische Note, so würde ich sagen. Ne? So ein bisschen nach Bauernhof, Käse.
So Mist. Obwohl der, also ich kenne die anderen Jahrgänge, 2020 habe ich bislang noch nicht probiert. Ich finde, der hat eine schöne Frucht zusätzlich. Ja. So. Ja. Also ja. Was eigentlich bei dem Wein nicht so daherkommt, aber der hat eine. Das ist Chenin Blanc 100%.
Das ist Chenin Blanc, genau. Also er, der Winzer ist auch ein ganz interessanter Typ, er hat so lange graue Haare. Wenn er unterwegs ist, eigentlich nur mit so einem Tagesbeck, auch für längere Zeit. Er wechselt dann ab und zu mal zum Lüften, die Klamotten und so weiter. Aber es ist eigentlich eine echte Urtype, von dem du viel lernen kannst, authentisch nicht nur rüberkommt, sondern auch ist. Er ist ganz so, wie er ist. Und das macht mir auch Mut und Spaß und vielleicht selber ein bisschen mehr aus sich rauszugehen, weißt du?
Ich finde das sehr gut. Ich glaube, damit gehen wir jetzt zum Ende. Holger, danke, dass du da warst.
Ich danke für das tolle Geschenk, damit ich endlich mal Weine richtig aufmachen kann und nicht mit
gerne, meinem
IKEA-Schraub, zack, bum, bum.
Wir hoffen, du hast ein bisschen was gelernt. Vielleicht zum Ende noch.
Auf jeden Fall.
Hast du was mitgenommen für uns? Fragen? Ja. Willst du was wissen?
Natürlich. Natürlich.
Entschuldigung, du warst ja vorbereitet.
Natürlich.
Haben wir fast vergessen jetzt in der Endphase.
Ja. Wo wir jetzt gleich hingehen, essen.
Nee, er hat noch Fragen für uns.
Ja, genau. Jetzt, Willi, für dich eine Frage. Zwei Fragen, okay? Was machst du als Weinbarist, wenn dir eine Frau gefällt und du möchtest sie daten? Was machst du?
Top Frage.
Nein, man kann davon lernen. Sag mal.
Top Frage. Wenn mir eine gefällt und
natürlich,
ich will sie
du müsstest anmachen, du bist aber hinter der Bar, du bist der Wirt und du möchtest was klar machen. Du möchtest ein Date mit ihr.
Ich glaube, ich würde dir wahrscheinlich so sagen.
Gut.
Dass sie mir gefällt und dass ich gern mal was mit dir trinken würde und wenn es passt, gleich hier, weil dann geht es am einfachsten, nicht?
Genau,
so
einfach umsonst.
Nein, ich bin dann schon so eher, wenn das so ist, schon eher direkter Typ dann. Ja?
Okay, und eine kurze zweite Frage. Was wärst du geworden, wenn nicht Wirt?
Tatsächlich, in Deutschland sagt man Metzger.
Echt?
Ja, mir hat das wahnsinnig interessiert. Das ist auch, was mein Papa gelernt hat, bevor er dann auch Barista oder Wirtshausister geworden ist, Kneipier oder was auch immer. Das hat mich sehr interessiert, weil ich war immer so, also meine Großeltern hatten einen Bauernhof und ich bin halt mit Tieren aufgewachsen und mich das immer fasziniert. Und am Land wird das auch noch anders gehandhabt, glaube ich. Also dieses Schlachten, das war immer am Wochenende und das war so eine große Zeremonie und die Kinder, auch ich, habe dann immer, das war ein riesen Geplärre und Geweine, weil du kanntest halt jedes Schwein und jede Kuh und wenn die dann nicht mehr da war, dann hast du das irgendwann dann gecheckt, oh ja, die ist jetzt auf dem Teller. Und das ist dann irgendwie eine andere Wertschätzung gewesen und genau deshalb hätte ich das Handwerk, ehrlich gesagt, auch gern gelernt. Also das wäre es geworden.
Schön, kann ich mir gut vorstellen.
Das wär's geworden, glaube ich, ja. Und ich habe heute auch noch Interesse dran. Ich wollte auch immer mal in Berlin einen klassischen Sautanz organisieren.
Was ist das?
Vielleicht werden wir das noch schaffen. Ein Sautanz ist aus der Tradition her ein großes Fest, was früher die Bauern vor dem Winter gemacht haben, um Fleisch oder Schweine eben haltbar zu machen. Also es gibt verschiedene, und da hat man ein komplettes Schwein quasi getötet, zerlegt, direkt verwurstet, was zum Verwursten war, direkt Blutwurst gemacht, das war dann ein Riesenfest, dann hat man teilweise gleich essen können und so weiter. Und einfach Tier oder das tote Tier, das Fleisch konserviert auf verschiedenen, also gepökelt oder irgendwie auf verschiedene Möglichkeiten, um das dann, weil man hatte ja irgendwie früher keine Möglichkeiten, das zu kühlen oder sonst irgendwas, da gab es andere Konservierungsmöglichkeiten und das hat man dann immer in Form eines Festes gemacht. Und es gibt heute noch, das wird im Burgenland und in der Steiermark vor allem heute noch gezeigt und gemacht. Die großen Superstars sind da der Max Stiegl unter anderem, ganz, ganz großer Innereienkoch, schätze ich sehr. Und Hans Schwarz hat das früher oft gemacht, jetzt Winzer.
Ja.
Ja, das war so, ist super Tradition und würde mir auch gefallen, das mal in Berlin zu machen. Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft bereit ist dazu, ein Schwein auf der Straße abzustechen und dann zu konservieren. Vielleicht.
Ja, nicht.
Ja. Okay, kann ich mir aber sehr gut vorstellen.
Ja.
Also du vielleicht, ne, Weinbar und Metzgerei.
Genau.
An dich habe ich Harald.
Fahr schon mal den Wagen vor.
Genau. Habe ich einfache Fragen, wo du einfach nur die eine Sache aussuchen darfst.
Ja? Ich darf mir nur eine Sache aussuchen.
Du kannst auch sagen, beides.
Okay.
Oder so. Also, Becks oder Kraftbier?
Bags.
Burger oder Currywurst?
Currywurst.
Adiletten mit oder ohne Socken?
Gar keine.
Zum Runterkommen Gras oder Alkohol?
Au! Besten beides.
Dann Alk.
Ja. Und Breakdance oder Table Dance?
Oh. Selber oder zugucken? Dann Table Dance.
Okay. Super, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Voll geil.
Und wir sehen uns wieder.
Machen wir.
Und dann war noch eine Frage, wo geht's hin zum Essen? Ne?
Ja.
Ja.
Okay. Habe ich mir was extra für euch rausgesucht.
Oder wir gehen in deine Lieblingsbar.
Die hat noch nicht geöffnet.
Das stimmt.
Ja.
Da gehen wir danach hin.
Genau, da sind wir entweder zu spät oder viel zu früh. Aber es gibt einen neuen bosnischen Imbiss in der Driftstraße im Wedding.
Oha.
Die haben jetzt sind aus dem Urlaub zurück, die Jungs. Und da gibt es Cevapcici.
Geil.
Ne? Das Ecke Seestraße?
Du, könnte ein neuer Trend werden. Ja. Genau.
Cevapcici,
das ist ein neuer Trend. Und Cevapceria. Ja,
krass, meine Freundin wohnt da, genau.
Und was trinkt man zu Cevapcici?
Tee, Slivo. Keine Ahnung.
Slivo, Alter.
Genau, vielleicht sowas.
Mich verarschen?
Slivo?
Na klar.
Geht schon, trinkt man Slivo. Prost, also, schön, dass du da warst.
Vielen Dank, sehr informativ. Alter, Alter.